Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Unter der Überschrift »Keine Propaganda in der Schule, Schutz für russisch sprechende Leute« zog am Sonntag ein pro-russischer Autokorso durch Berlin, an dem Tag, als die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in Bucha bekannt wurden. Und bereits am Rande dieses Konvois kam es zu Auseinandersetzungen. Es berichtet RBB24-Inforadio-Reporter Stefan Oschwart.
400 Autos sind es, angemeldet bei der Polizei sind 30 Teilnehmer. Es ist eine pro-russische Demonstration. Die BZ spricht von einem Autokorso der Schande. Beim Zwischenstopp am Olympiastadion treffen die Fahrer auf Ira. Die Ukrainerin aus Kiew ist Kriegsflüchtling. Sie stellt die Fahrer zur Rede. Es kommt zum verbalen Schlagabtausch, dokumentiert auf einem Handyvideo. Das Video landet auf dem Twitter-Konto von Daniel Eliasson von der Grünen Jugend in Steglitz-Zehlendorf. Über ukrainische Bekannte hatte er von dem Vorfall und dem Video erfahren. Er spricht selbst Russisch und beschreibt, worum es in dem Video geht.
Da sieht man, ja, natürlich ist sie auch mit den Menschen, die da pro-russisch oder für den Krieg protestiert haben, hat sie versucht, mit denen zu reden und hat denen halt gesagt, dass für sie Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Und diese Menschen haben sie dann schon wirklich aufs Übelste beschimpft. Was man dann nicht mehr im Video sieht, was sie aber berichtet, ist, dass ihr auch danach das Handy aus der Hand geschlagen wurde und mit Vergewaltigung gedroht wurde. Ich habe ihr auf jeden Fall geraten, dass sie das unbedingt zur Anzeige bringen soll bei der Polizei.
Die junge Ukrainerin Ira befolgt den Rat des Grünen, der mit ihr im Kontakt steht, erstattet Anzeige. Gegenüber dem RBB will sie sich erst nach der Anzeige bei der Polizei äußern. Am Morgen danach wird das Thema auch im Innenausschuss des Berliner Senats diskutiert. Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann, SPD, bestätigt, dass wegen des Buchstaben Z, mittlerweile Symbol der Putin-Kriegsunterstützer, ermittelt wird.
Im Kern ist es so, dass diese Demonstration gestern friedlich verlaufen ist. An einer Stelle bzw. in einem Fall wurde hier auch ein Z-Symbol von der Polizei Berlin festgestellt und insoweit werden hier die entsprechenden Ermittlungen dann natürlich vorangetrieben.
Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, fragt via Twitter, wie die Stadt Berlin diese Demonstration habe zulassen können, am Tag, als das Massaker von Bucha ans Licht gekommen sei. Die regierende Bürgermeisterin Giffey, SPD, erklärte, verboten werden könne eine Demonstration nur dann, wenn sie den öffentlichen Frieden störe. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus erklärte, der Autokorso sei eine Schande für Berlin.
Und der Bericht kam von Stefan Oschwart. Endlich durchatmen heißt es für die einen, bloß nicht anstecken, das ist die andere Meinung dazu. Auch in Brandenburg ist ja vielerorts die Maske gefallen. Im Supermarkt wurde die Maskenpflicht aufgehoben, auch in den Schulen. RBB24-Reporterin Marie Günther hat sich auf einem Schulhof in Teltow mal umgeschaut, wie die Kinder mit der neuen Situation umgehen.
Montagmorgen, kurz vor 8. Die Kinder der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow strömen auf den Schulhof. Heute ist der erste Tag, an dem sie selbst entscheiden können, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Der 9-jährige Max hat sich mittlerweile so an sie gewöhnt, dass er sie weiterhin aufbehält.
Naja, ist mir egal. Hauptsache, ich krieg kein Corona.
Damit folgt er der Bitte des Schulleiters Matthias Röhm, die Maske weiterhin aufzubehalten. Er glaubt nicht, dass seine Schülerinnen und Schüler ein Problem damit haben werden.
Denn die Kinder, die hier in die Schule gehen, die sind es gewohnt, mit der Maske zur Schule zu kommen. Und ich habe an die Eltern geschrieben, dass wir darum bitten, freiwillig die Maske weiterzutragen, weil die Inzidenzen im Moment so hoch sind. Und das betrifft auch hier als Schule. Wir haben so viele Fallzahlen wie noch nie. Und ich denke mal, dass ganz viele Kinder kommen werden mit Maske. Und wenn welche da sind ohne Maske, dann ist das ihr freies Recht und da kann ich dann auch nichts machen.
Die 10-jährige Emily hat mit ihren Eltern am Wochenende über den Wegfall der Maskenpflicht gesprochen.
Meine Eltern wollten auch, dass ich die Maske auflassen soll. Aber ich wollte sie sowieso aussetzen und deswegen, ja.
Ihre Freundin Johanna, auch 10, sieht es ähnlich.
Eigentlich war es eigentlich für uns schon klar, dass wir sie schon auflassen, weil man kann sich ja trotzdem noch anstecken. Und bei uns in der Klasse sagen auch die meisten, sie lassen sie auf. Also Wir mussten eigentlich nicht sehr viel diskutieren.
Noch mindestens bis zu den Osterferien wollen offenbar die meisten Schülerinnen und Schüler an der Ursula-Wölfel-Grundschule die Masken tragen. Viele Eltern fordern dies von ihren Kindern, aber viele überlassen ihnen auch selbst die Entscheidung, wie dieser Vater.
Vor allem, wenn man halt guckt, wie andere Eltern das handhaben, will man ja auch nicht das Kind in eine Situation bringen, wo man es halt zwingt, eine Maske aufzusetzen, während andere Kinder, die Freunde das zum Beispiel alle nicht machen.
Maske an der Schule, ja oder nein? Reporterin Marie Günther hat sich auf einem Schulhof umgehört. Vor dem Landgericht Berlin ist ein 34-Jähriger wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte eine Nachbarin und deren Tochter in einem Plattenbau in Marzahn besonders brutal getötet hat, um an Geld zu kommen. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet.
Der Ehemann ahnte nicht, dass sein bisheriges Leben enden würde, als er nach der Arbeit auf dem Wochenmarkt in Schöneberg die Wohnung seiner Familie betrat in dem Plattenbau in Marzahn. Es war ganz still und als er ins Bad ging, lag da seine tote 9-jährige Tochter. Seine Frau war unter einem Kleiderhaufen versteckt. 37 Messerstiche hatten sie getötet. Die Wohnung war durchwühlt. Was geschehen war, wich vom durchschnittlichen Mord derart stark ab, dass die Schwurgerichtskammer zusätzlich auf die besondere Schwere der Schuld zu der lebenslangen Gefängnisstrafe erkannte. Eine Entlassung nach 15-jähriger Haft ist so fast ausgeschlossen. Die getötete Frau, ihre Tochter und der Familienvater, der seine Lieben tot in der Wohnung fand, waren vor Jahren aus Afghanistan geflüchtet, in die vermeintliche Sicherheit nach Deutschland, so die Richterin. Doch der Nachbar, der ab und an der Familie seine Hilfe anbot und jetzt verurteilt wurde, hatte Probleme mit dem Geld, verspielte einiges und konnte das Haushaltsgeld seiner Frau nicht abliefern. So soll er am Tattag im Februar 2020 in die Wohnung der Nachbarn gekommen sein, doch Geld habe er nicht bekommen. DNA sei in der Wohnung gefunden worden. Der Angeklagte habe zwar den Doppelmord bestritten, aber die Gesamtschau der Tat lasse kein anderes Urteil zu. Es gibt keine Hinweise auf den großen Unbekannten, so die Vorsitzende Richterin wörtlich. Der Ehemann und Vater der Getöteten sitzt 1,5 Jahre lang als Nebenkläger mit im Gerichtssaal. Er sagt kein Wort nach dem Urteil und verlässt allein den Gerichtssaal.
Im Land Brandenburg sind rund 7.500 Frauen und Männer ehrenamtlich in Gemeinde-, Stadt- und Kreisparlamenten aktiv oder hauptamtlich gewählt als Bürgermeister, Landräte und Amtsdirektoren. Mehr als ein Drittel von ihnen, 35,5%, geben in einer aktuell veröffentlichten Studie an, seit 2014 mindestens einmal angegriffen worden zu sein, weil sie sich politisch engagieren. Der Bericht dazu kommt von Thorsten Südow aus Potsdam.
Beleidigungen und Bedrohungen mit Sätzen wie »Wir hängen dich auf« sowie Vergewaltigungsandrohungen, Sachbeschädigungen und Faustschläge. Davon berichteten in Fragebögen 52% der Kreistagsmitglieder im Land Brandenburg, sagt Christina Rau. Die Wissenschaftlerin hat die Studie »Präventive Strategien zum Schutz von kommunalen Mandatspersonen vor Einschüchterung, Hetze und Gewalt« erarbeitet. Schnell würden gewählte Ehrenamtliche zum Ziel von Angriffen.
Das ist nicht nur die Flüchtlinge. Situation, sondern das ist auch der Ausbau der Windenergie zum Beispiel oder der Ausstieg aus der Kohle. Die Corona-Pandemie, auch Maßnahmen, die dazu führen, dass KommunalpolitikerInnen stärker exponiert sind und angegriffen werden, wenn sie dort einen klaren Standpunkt zu diesen Themen haben.
In brandenburgischen Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern sind laut Studie Hass und Hetze gegen Bürgermeister und Abgeordnete um das Dreifache verbreiteter als in Dörfern mit weniger Anonymität. 36% der Angegriffenen berichteten sogar, dass die Beleidigungen und Drohungen von Mitgliedern anderer Fraktionen oder Parteien in ihrer Kommune oder im Landkreis ausgehen. Innenminister Michael Stübgen von der CDU spricht von einer beschämenden und nicht hinnehmbaren Situation.
Es ist keine Bagatelle, wenn in unserer Gesellschaft es jetzt sehr häufig mittlerweile vorkommt, dass bestimmte Kreise durch Hetze und Bedrohung versuchen, ehrenamtliche Politiker von ihrer Arbeit abzuhalten, sodass sie eventuell sagen, ich mache das nicht mehr, ich tue mir das nicht mehr an. Aber das wäre genau der falscheste Weg. Deshalb müssen wir dagegen vorgehen.
Nur 27% der angegriffenen Gemeinde- und Stadtverordneten sowie Bürgermeister zeigten die Vorfälle an, unter anderem, weil sie nicht so recht Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden hätten. Aufgeschreckt durch die Studie bieten unter anderem die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Seminare für Kommunalpolitiker an, um Selbstbewusstsein und Zivilcourage zu stärken, schildert Verfassungsschutzabteilungsleiter Jörg Müller.
Wenn man in einer Debatte innerhalb einer Gemeindevertretung plötzlich beschimpft wird und auch beleidigt wird, dann hilft hilft es im Regelfall schon, wenn man sich Solidarität aus der Gruppe holt, indem man sagt, bin ich eigentlich der Einzige, der gerade das Gefühl hat, dass ich beleidigt werde. Und dann kriegt man im Regelfall sehr deutliche Resonanz und das kann man trainieren. Dann hilft das auch. Das ist ein Befund, der uns auch zeigt, dass es Sinn macht, das genau anzupacken.
Handeln tut Not, denn 20-25% der Angegriffenen geben an, zu überlegen, ihr Amt niederzulegen.
Noch genau eine Woche bleibt den Initiatoren des Brandenburger Volksbegehrens gegen die Erschließung sogenannter Sandpisten, Straßen also, die nicht ausgebaut sind. Dann müssen sie mindestens 80.000 gültige Unterschriften in den Rathäusern gesammelt haben. Zur Halbzeit im Januar sah es noch nicht danach aus, dass das klappt. Aber es gibt ja bekanntlich einen Endspurt. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst zeigt das Problem nochmal an einem Beispiel aus Oranienburg.
Wir sind hier in Sachsenhausen in der Straße am Park, nördlichster Rand der Stadt Oranienburg. Auf einer Sandpiste von 840 Metern, einseitig gesperrt. Also wir reden hier effektiv um 600 Meter, die für 35 Anwohner gebaut werden sollten.
Rund 1 Million Euro hat die Stadt insgesamt dafür veranschlagt. 20.000 bis 30.000 Euro könnte das im Schnitt für jeden Haushalt bedeuten. Doch inzwischen rechnen Ines Hausmann und ihre Mitstreiterinnen von der Bürgerinitiative am Park mit deutlich mehr, denn die Baukosten stiegen stetig.
Also so gerade als junge Familie kann man, glaube ich, relativ wenig zur Seite packen. Ne? Also wir erleben das ja auch gerade in der jetzigen Zeit, dass wir für alles mehr bezahlen müssen. Und da ist natürlich so ein Straßenausbau bei mir irgendwie auf Platz 90.
Wirklich, wir sind so eine gemischte Straße mit vielen jungen Leuten und eben wie wir Rentner, es sind sogar noch ältere in der Straße und es ist einfach nicht vertretbar.
Das Geld ist nicht der einzige Grund, warum sich Bürgerinitiativen wie die in Sachsenhausen gegen die Erschließung ihrer Sand- oder Schotterpisten wehren. Starkregenereignisse nehmen zu und die Versiegelung des Bodens wird mehr und mehr zum Problem, befürchten auch die Anwohnerinnen Manuela Schaaf und Cornelia Zadina.
Also da bin ich raus. Ich möchte keine Straße auf. Ich möchte das so haben, so wie es hier ist. Ich nehme den Staub gerne in Kauf, ist mir egal.
Wenn dann eben so eine Straße ausgebaut werden würde, dann würden die Bäume gefällt werden. Und das ist schon eine Sache, wo wir einfach sagen, da wollen wir einfach nicht mitgehen.
Doch es gibt auch Argumente für den Straßenausbau. In der Nähe befindet sich eine Schule und auch Lkw haben es schwer, über die Schotterpiste benachbarte Baustellen zu erreichen. Doch die Bürgerinitiative bleibt vorerst skeptisch. Werden der Bürgermeister und die Stadtverordneten tatsächlich die Anwohner entscheiden lassen oder landen doch irgendwann Zahlungsaufforderungen in den Briefkästen? Ein erfolgreiches Volksbegehren könnte den Druck auf die Kommunen erhöhen. Sollten allerdings nicht genügend Unterschriften zusammenkommen, dann dürfte sich manch eine Verwaltung bestätigt fühlen und weiter Bescheide verschicken.
Das war der Bericht aus Potsdam von Amelie Ernst. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.